Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Anselm Grün ist ganz sicher der berühmteste Ordensmann Deutschlands. Seine Bücher erreichen Millionenauflagen, sind in 30 Sprachen übersetzt. Ein erstaunlicher publizistischer Erfolg. Und das, obwohl oder weil Anselm Grün sich dem Medienmassenbetrieb weitgehend entzieht. Es muss wohl der Inhalt sein, der so viele Menschen erreicht, aber auch seine Sprache. Sie ist warm, den Menschen zugewandt und das Gegenteil von spaltend. Auch Anselm Grün selbst verkörpert diese Herzenswärme. Er ist der Prototyp eines Mönchs, der durchaus politisch ist, allerdings in einem speziellen Sinn, und der sich der Mystik verschrieben hat. Anselm Grün ist heute unser Gast. Anselm Grün ist ein Phänomen. Kaum war die Corona-Pandemie ausgebrochen, da legte der Benediktiner ein Buch vor, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung. Während die Kirchenleitungen sich mit theologischen Antworten auf diesen existenziellen Einschnitt schwer taten, legte der Benediktinermönch bereits Ende März 96 Seiten vor. Ein Rettungsanker, Überlebenshilfe, Sinnstiftung mit dem Untertitel »So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause«. Ende Juni schon hat er das nächste Buch vorgelegt, als vorläufige Bilanz und Reflexion dessen, was wir da in unsicheren Zeiten durchleben und durchleiden. Es ist ein Corona-Buch, aber es ist auch mehr. Es hat den Titel »Was gutes Leben ist – Orientierung in herausfordernden Zeiten«. Anselm Grün ist 75 Jahre alt und er lebt seit rund 55 Jahren als Ordensmann in der Abtei Münster-Schwarzach. Rund 100 Mönche leben hier, also ein quicklebendiges Kloster. Katholiken nennen ihn Pater Anselm. Im bürgerlichen Leben hieße er Wilhelm Grün. Wir erreichen ihn am Telefon im Kloster, ein Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Anselm Grün, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten Tag.
Guten Tag.
Pater Anselm oder Herr Grün, beschreiben Sie doch bitte mal Ihre Zelle, in der Sie in dieser Minute sitzen.
Gut, da ist ein Bett, da sind zwei Schränke, dann ist ein Regal mit Büchern, ein kleiner Tisch mit meinem Laptop, auf dem ich dann die Bücher schreibe.
Ist das ein selbstgewählter Ort sozialer Distanzierung, des Abstands, der Quarantäne?
Ja, unsere Zelle, die gehört uns. Normalerweise besuchen wir uns auch nicht auf den Zellen. Da ist jeder ganz für sich. Und ich habe auch eine Gebetsecke in meiner Zelle, wo ich eine Christusikone habe, wo ich dann für mich auch meditiere.
Also Abstand, Distanz kann auch was Positives haben?
Ja, eine Gemeinschaft von 80 oder 90 Mönchen kann nur gut leben, wenn das Verhältnis von Nähe und Distanz gut geregelt ist. Wenn man immer zusammenhockt, dann gibt man sich auf die Nerven. Und das gilt ja auch für die Familie.
Das Ordensleben, das ist ja eine Lebensform, die schon vieles überlebt hat, und zwar Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende. Ist es vor diesem Hintergrund für Sie leichter als für mich, den Durchschnittsbürger, diese Pandemie zu durchleben und zu durchleiden?
Ja, ich habe die Pandemie bis jetzt gut durchlebt, weil ich hatte mehr Zeit zum Lesen und zum Schreiben. Das hat mir gut getan. Sonst fahre ich oft abends zum Vortrag und komme nachts spät wieder heim. So war das Leben jetzt viel geregelter, so wie das Klosterleben eigentlich bedeutet. Und wir konnten miteinander leben, wir konnten gemeinsam das Chorgebet feiern und die Eucharistie feiern.
Anselm Grün, Mönch in Unterfranken, soweit die Ouvertüre. Anselm Grün, wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie Vertrautes weggebrochen ist. Aber Menschen brauchen Fundamente, schreiben Sie an irgendeiner Stelle Ihres Buches. Woher kann neue Sicherheit, woher können neue Fundamente kommen?
Gut, ein Fundament ist sicher für mich der Glaube und ich denke auch für die Menschen. Ein anderes Fundament ist eine klare Ordnung, dass ich meinem Leben eine Ordnung gebe, zum Beispiel Rituale geben auch so ein Stück Anteil an Wurzeln. Und wir brauchen gerade in dieser unsicheren Zeit auch wieder feste Wurzeln. Ein Baum, der keine Wurzeln hat, der fällt leicht um, wenn ein Sturm entsteht. Rituale geben Anteil an der Lebenskraft unserer Vorfahren. Wichtig ist, dass der Mensch aktiv reagiert auf die Krise und nicht passiv. Wenn er sich nur als Opfer fühlt, dann wird er immer schwächer. Und wenn wir aktiv als Herausforderung das sehen, unseren Tag neu gestalten, Rituale schaffen, dann bekommt auf einmal die Krise eine andere Qualität.
Rituale und Wurzeln und die Zusage, dass wir getragen sind von etwas, das größer ist als die nächste Party oder das nächste teure Auto mit großem Auspuff. Das ist ja eigentlich das Kerngeschäft von Kirchen und Theologie. Mal abgesehen vom Mantra, dass Covid-19 keine Strafe Gottes sei, habe ich phasenweise Sinnstiftendes vermisst. Es gibt Ausnahmen, nicht zuletzt Sie. Dennoch, widersprechen Sie meinem Eindruck einer gewissen kirchlich-theologischen Liturgie oder gibt es da etwas aufzuarbeiten?
Gut, ich kann es nicht genau beurteilen, aber so vom Eindruck, was man in den Medien gehört hat, hat die Kirche doch nicht sehr kreativ und nicht sehr aktiv reagiert. Sie hat viele Gottesdienste über Livestream gemacht. Das war durchaus eine gute Leistung. Sie ist in digitale Werbung hineingegangen, aber gute Anregungen, Fantasie habe ich schon teilweise vermisst.
In welche Richtung könnte die gehen?
Einfach den Menschen Hilfen geben, wie gehe ich mit meinem Alltag um. Da braucht es eben nicht nur fromme Worte, sondern auch konkrete Weisungen. Wie gehe ich um, wenn die Enge zu groß wird in der Familie, wenn man sich auf die Nerven geht, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, mit meinen Aggressionen um. Das sind ja ganz praktische Dinge. Und ich denke, wir haben in der Kirche oft zu sehr moralisiert, aber die Mönche moralisieren nicht, sondern die sagen, die Emotionen sind einfach da und wir sind nicht verantwortlich für die Emotionen, die kommen, sondern nur, wie wir damit umgehen und wie gehe ich um mit den Aggressionen, die einfach ganz normal aufsteigen, wenn wir zu eng zusammen sind. Die Aggressionen wollen immer, dass ich mich für mich selber sorge, dass ich mehr Distanz brauche, auch zu den anderen.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch viel darüber, was wir als Einzelne aus dieser Krise lernen können. Was könnte Ihre Kirche lernen?
Die Kirche könnte lernen, auch neue Formen einer sogenannten Volksfrömmigkeit zu haben. Weil die Volksfrömmigkeit war eigentlich das, was den Glauben über die Zeiten hinweggetragen hat. Die Theologen allein haben den Glauben nicht gerettet, sondern die Formen, wo das Volk sich verstanden fühlte. Und ich denke, wir brauchen Fantasie auch. Wir müssen nicht alles nur in der Kirche machen, nur die Eucharistiefeier, sondern wir brauchen auch Formen für das Haus, für den Alltag. Wie kann ich den Glauben mitten in meinem beruflichen Leben leben? Und welche Formen finde ich, den Glauben auszudrücken?
Volksfrömmigkeit und Frömmigkeit im Alltag. Sie plädieren recht vehement in Ihrem Buch für Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Also die reine Virtualität wird es wahrscheinlich nicht reißen. Oder überinterpretiere ich Sie da?
Also das Virtuelle kann helfen und kann eine gute Ergänzung sein, aber das ist nicht die Lösung. Wir brauchen wirklich wieder Begegnungen, wir brauchen Menschen, die etwas ausstrahlen und wir brauchen auch Gemeinschaft, so Hausgemeinden zum Beispiel. Das kann die Familie sein, Freundeskreis sein, Frauenkreis, die einfach neue Formen für sich selber auch entwickeln. Was trägt uns, woraus leben wir, was sind so Quellen, aus denen wir schöpfen können? Und da müsste die Kirche einfach noch Anregungen geben und spüren, wir können nicht einfach die Volksfrömmigkeit vor 100 Jahren übernehmen. Wir brauchen neue Formen, die in die heutige Zeit passen.
Anselm Grün. Insgesamt scheint es doch aber so zu sein, dass sich die Haltungen zur Krise differenzieren. Sie beobachten, und da waren sich wohl die meisten einig, im März, April, Mai waren das Vertrauen in die Grundwerte unserer Gesellschaft und in ein angemessenes Regierungshandeln stark ausgeprägt. Was hat sich seitdem verändert aus Ihrer Sicht?
Gut, die Aggressionen sind gewachsen, auch die Ungeduld, damit umzugehen. Gut, man muss ja differenzieren bei diesen Protesten. Die einen sind sicher berechtigt, einfach zu fragen, sind die Maßnahmen alle angemessen oder kann manches nach den neuesten Erkenntnissen der Ärzte auch etwas anders gesehen werden. Also man muss da immer wieder auch dranbleiben, was ist wirklich eine Hilfe. Aber manche andere Proteste sind einfach nur Aggressionen, Verschwörungstheorien, Ungeduld. Man will, dass es immer so weitergeht wie bisher. Man kann sich nicht auf das Neue einstellen. Und die Krise hat unser Leben verwandelt. Wir können nicht einfach so weitermachen wie vor der Krise. Wir müssen ja auch die Botschaft hören.
Anselm Grün im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Anselm Grün, Sie kommen in Ihrem Buch immer wieder auf alte, leidende, sterbende. Vielleicht liegt es an meinem eigenen Fokus des Interesses. Aber kann es sein, dass Sie, obwohl doch sehr viel versucht wird, diese Gruppe zu schützen, dass Sie sich besonders über diese sehr alten Menschen, dass Sie sich da besonders Sorgen machen?
Ja, am Anfang der Corona-Krise durften ja nicht besucht werden. Und es war einfach eine Überforderung. Die Begleitung von kranken Menschen, von sterbenden Menschen, das ist einfach ein ganz hohes Gut. Das schützt die Würde des Menschen. Keiner will allein sterben, keiner will allein mit dem Schmerz bleiben. Und da haben wir sicher nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und natürlich ist es wichtig, die Gesundheit zu schützen. Aber wenn ich nur die medizinische Gesundheit schütze und nicht die seelische Gesundheit, dann ist es eben zu kurz gesehen.
Also Sie meinen, dass zum Beispiel keine Seelsorger in Krankenhäuser und Altenheime gehen durften, phasenweise, das war definitiv ein Fehler.
Das war ein Fehler, ja. Natürlich ist es wichtig, das Bedürfnis, die Infektion, die Menschen dagegen zu schützen. Da könnte man eben genügend Schutzanzüge oder Schutzmasken haben und schauen, welche Möglichkeiten sind da und welche nicht. Aber einfach zu sagen, keiner darf begleiten, damit tun wir den Menschen sehr, sehr weh.
Was waren weitere Fehler beim Schutz der alten, Schwerstkranken und Sterbenden in den vergangenen Wochen und Monaten?
Gut, auch die Beerdigungen wird ja ein alter Mann geschrieben, dass es bereit zu sterben, aber jetzt nicht in dieser Zeit, weil es ist auch ein Bedürfnis, dass bei seiner Beerdigung einfach genügend Freunde und das Dorf auch dabei ist. Und wenn da jetzt so eine einsame Beerdigung, wenn ein Sterbender daran denkt, tut es ihm schon weh. Gerade wenn die Beerdigung im Freien ist, kann man ja doch auch mehr Leute zulassen als in der Kirche. In der Kirche, das sehe ich ein, dass da kann die Kirche nicht voll sein, das ist unmöglich. Aber da waren einfach zu viele Ängste auch da.
Wobei die Ängste ja auch verständlich waren. Ja. Sie sind ja selbst 75 Jahre alt, mithin Risikokandidat.
Ja, manche haben sich dann auch ein bisschen abgestempelt gefühlt. Wir sind alle Risikokandidaten. Natürlich müssen wir sorgfältig umgehen, aber ein alter Mitbruder sagt, ach, ich bin 87, ich habe da keine Angst. Und wenn ich daran sterbe, dann sterbe ich halt daran. Irgendwann muss ich sterben. Also die haben das lockerer gesehen, die Mitbrüder. Aber natürlich, wir im Kloster haben auch versucht, uns zu schützen. Denn wenn einer im Kloster krank wird, dann ist der ganze Konvent, wird erstmal lahmgelegt.
Anselm Grün im Deutschlandfunk. Dennoch wird selbst in Corona-Zeiten wenig offen und ehrlich über den Tod geredet. Sie tun es in Ihrem Buch. Woraus resultiert die Angst, über die Angst vor dem Tod zu reden?
Gut, vielen ist jetzt der Tod sehr nahe gerückt, weil viele Verwandte sind gestorben. Man hat die ganzen Leichenwagen im Fernsehen gesehen, in Italien, in Spanien. Also der Tod ist ganz nahe gekommen. Und die Menschen verdrängen halt gern den Tod, aber an den Tod zu denken, gehört auch zur Spiritualität und auch zur Lebenskultur. An den Tod zu denken soll ja keine Angst machen, sondern soll mich einladen, jetzt intensiv zu leben und zu spüren, mein Leben ist begrenzt. Und weil es begrenzt ist, lebe ich jetzt bewusst und lebe ganz im Augenblick. Also der Gedanke an den Tod will das Leben intensivieren.
Welche Tendenzen im Umgang mit dem Tod erscheinen Ihnen zweifelhaft?
Die Verdrängung. Dann, dass man den Sterbenden allein lässt, ist auch zweifelhaft. Oder Beerdigung, es gibt ja schon anonyme Beerdigungen, man will einfach mit Trauer nichts zu tun haben. Das sind falsche Entwicklungen, weil wie eine Gesellschaft mit Krankheit, mit Tod, mit Trauer umgeht, zeigt ihre Kultur oder ihre Kulturlosigkeit. Eine Gesellschaft, die Leid verdrängt, wird immer härter und kälter.
Als Alternative zu dieser Härte und Kälte schlagen Sie in Ihrem Buch vor, es gelte für jeden Einzelnen, die eigene Sterblichkeit anzunehmen. Wie kann mir das gelingen?
Dass ich einfach spüre, ich bin jetzt 75, ich lebe nicht ewig. Also es kann ein Schlaganfall kommen, es kann irgendetwas kommen. und einfach die Dankbarkeit für das Leben, das ich lebe. Aber zu wissen, es ist endlich, und diese Endlichkeit macht ein bewusstes Leben. Nicht, dass ich daran festhalte, krampfhaft festhalte, sondern in dieser Leichtigkeit, in dieser Gelassenheit im Augenblick zu leben, das macht dann alte Menschen auch weise. Einer, der noch krampfhaft am Alten festhalten muss, der mit 80 noch ganz fit sein muss und beweisen muss, dass er schneller Skifahren kann als seine Nichten, das ist eher pervers für mich. Also da will ich Jugend festhalten, anstatt gut in einer guten Weise alt zu werden, in einer guten Weise mit dem Tod mich auszusöhnen. Und einfach die Frage, wer ist der Mensch? Ja, wir sind nicht, wir können unser Leben nicht kontrollieren, weder am Anfang noch am Ende, sondern sich einzulassen auf meine Hinfälligkeit, dass ich krank werden kann, dass ich sterben kann. Meine Mutter hat immer gesagt, ich lebe gern, aber wenn es Schluss ist, dann ist Schluss, dann bin ich auch einverstanden. Also diese innere Freiheit dem Tod gegenüber. Das heißt nicht, dass ich ständig fixiert bin auf den Tod, sondern wenn ich darum weiß, dann lebe ich jetzt im Augenblick, aber in der inneren Leichtigkeit und muss mich nicht so absolut schützen.
Angst vor dem Tod erleben wohl alle Menschen irgendwann. Angst im Allgemeinen und Besonderen ist Teil unseres Lebens. Sie empfehlen, Angst grundsätzlich zu umarmen, sie anzunehmen. Wie schaffe ich das, wenn Corona oder andere Krisen jemanden depressiv machen?
Gute Frage. Wenn ich depressiv werde, warum werde ich depressiv? Depression ist ja oft ein Hilfeschrei der Seele, weil mein Leben nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und statt depressiv zu werden, muss ich betrauern, dass mein Leben anders wird, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und wenn ich betrauere, dann kann ich auch Ja sagen zu meiner Realität, so wie sie jetzt ist. Und die Angst vor dem Tod zu umarmen heißt, natürlich habe ich Angst. Es kann sein, dass ich sterbe, aber die Angst will mich eben auch einladen, jetzt bewusst zu leben, die Gespräche bewusst zu führen, dankbar zu sein für die Schönheit der Natur, für das gute Essen, für die Gemeinschaft. All das soll ich bewusster wahrnehmen. Dankbarkeit verwandelt das Leben. Es gibt ja den deutschen Spruch, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Die Dankbarkeit verwandelt ja auch die innere Haltung.
Anselm Grün, wir erleben jetzt über Monate hinweg Instabilität. Dieser Instabilität setzen Sie in Ihrem Buch die Stabilitas Loci entgegen. Eine Stabilität, wie sie Ihrem Ordensgründer Benedikt von Nursia vor knapp 1500 Jahren wichtig war. Sie sagen, so eine Stabilitas sei heute neu gefragt. Warum wäre sie für uns, die wir fast alle keine Benediktiner sind, wichtig?
Pascal sagt schon um das Jahr 1600, das Problem des modernen Menschen ist, dass keiner mehr allein in seinem Zimmer bleiben kann. Wir sind ständig auf der Flucht bei uns. Und Stabilitas heißt mal, sich aushalten, mal im Zimmer sein, nicht sich als Opfer fühlen, sondern neugierig sein. Was kommt denn da hoch in mir? Viele können die Stille nicht aushalten, weil sie in Panik geraten. Sie geraten in Panik, weil sie Angst haben, mein Leben stimmt nicht oder da kommt ein Vulkan in mir hoch. Eine Frau sagte mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Da merkt man, man hat Angst vor sich selber. Und die Stabilitas ist eine Einladung, sich selber auszuhalten, aber sich selber auch kennenzulernen. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, so wie ich bin, alles darf sein, weil ich ganz und gar mit all dem Chaos in mir auch von Gott angenommen bin.
Sie sind ja von der Grundhaltung her jemand, der eher Chancen als Gefahren sieht. Dennoch die Frage, inwieweit fürchten Sie sich vor Corona-bedingten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die es zu verhindern gilt?
Die Gefahren, wie wir falsch reagieren, ist, dass wir einfach meinen, es muss so weitergehen wie bisher. Also, dass wir keine Bereitschaft haben zur Wandlung. Aber das sehe ich durchaus auch bei den Politikern, manche neuen Ansätze, Fantasie zu entwickeln. Eine andere falsche Entwicklung ist, die Schuld anderen zuzuweisen. Also jeder ist davon betroffen und die Frage, wie geht jeder verantwortlich damit um? Eine falsche Reaktion wäre, nur die eigenen Interessen zu leben. Die Solidarität ist ganz entscheidend. Wir spüren, wir gehören zusammen. Wir können uns negativ anstecken mit dem Virus oder wir können uns positiv anstecken mit einer guten Gesinnung, dass wir mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Liebe in die Gesellschaft gehen. Jeder hat eine Auswirkung auf die anderen. Und wenn ich negative Gedanken habe, dann wirken die auch in die Gesellschaft hinein. Deswegen diese Verantwortung für meine eigene Seele, aber auch für die Gemeinschaft, die müssten wir neu lernen. Und wenn wir einfach nur voller Aggression, das muss so sein wie früher, dann haben wir die Chance verpasst, darauf gut zu antworten.
Stichwort Solidarität. Wir verinnerlichen ja seit einem halben Jahr, dass Abstand wichtig ist. Mitleid oder Solidarität brauchen Nähe. Besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft weiter fragmentiert und entsolidarisiert?
Am Anfang hat man durchaus eine Solidarität gespürt. Junge Leute haben für die Alten eingekauft und so weiter. Man hat Kerzen angezündet, hat Gemeinschaft gespürt. Aber momentan ist es eher so eine Gegenrichtung. Natürlich, jetzt braucht es wieder Nähe. Wir dürfen uns nicht einrichten, immer nur Distanz zu haben, weil das tut der Seele nicht gut. Wir brauchen auch Berührung, wir brauchen Umarmung. Und wenn wir vor lauter Angst vor Umarmung gar nicht mehr uns umarmen können, dann wäre das schon auch ein großer Verlust.
Sie sind Theologe, haben auch mal Betriebswirtschaft studiert, sind aber kein Politiker. Welche Impulse aus einer theologischen Perspektive würden Sie Politikerinnen und Politikern mitgeben, wenn die sich von Ihnen beraten lassen würden, mit welcher Haltung Sie als Verantwortliche uns durch die kommenden Herbst- und Wintermonate bringen?
Gut, dass Sie hören auf die Menschen, also auf ihre Bedürfnisse, nicht auf jeden Schreier, sondern auf die Bedürfnisse. Was sind die Ängste, was sind die Bedürfnisse, was sind die berechtigten Anliegen? Und was ist mein Anliegen als Politiker, das Land zu schützen, die Gesundheit zu schützen? Und wie kann ich diese verschiedenen Sehnsüchte miteinander in Einklang bringen? Ich muss sagen, viele Politiker erlebe ich da durchaus als verantwortlich, dass die sich wirklich auch ringen um Antworten. Vielleicht haben manche zu sehr auf manche Virologen gehört und nicht auf andere. Aber es ist natürlich immer schwierig, auf wen soll ich hören? Ich muss versuchen, meine Ohren offen zu halten für alle Menschen, für die verschiedenen medizinischen Fachkräfte, für Soziologen, für Psychologen, aber auch für die einfachen Menschen. Womit kommen sie nicht zurecht und wie kann ich es gut erklären, dass meine Maßnahmen nicht nur als autoritäre Maßnahmen gelten, sondern als Dienst an den Menschen.
Und für uns als Einzelne abschließend gefragt, egal ob religiös oder nicht, was ist jetzt dran? Mit welcher Haltung kommen wir durch diesen Winter?
Einmal doch mit Solidarität, also ich schütze mich, um andere zu schützen. Das Zweite, die Hoffnung, dass wir durch diese Krise durchkommen, auch die Hoffnung, dass Gott uns genügend Kreativität und Halt gibt, dass wir durch diese Krise aktiv kommen und etwas lernen, ja, ein neues Miteinander lernen, eine neue Form von Spiritualität, die uns trägt, gerade mitten in dieser Unsicherheit, und die Bereitschaft, sich auf Wandel einzulassen.
Und gemeinsam schaffen wir diesen Wandel sicher leichter als allein, wenn ich das so kommentieren darf. Anselm Grün war das mit Anmerkungen zu diesem Corona-Jahr an der Schwelle vom Sommer zum Herbst und Winter. Sein jüngstes Buch hat den Titel »Was gutes Leben ist – Orientierung in herausfordernden Zeiten«. Es ist im Herder Verlag erschienen, 254 Seiten, kosten 22 Euro. Anselm Grün, für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung ein herzliches Dankeschön.
Bitte, ich habe gerne mit Ihnen gesprochen.
Und das war's von Tag für Tag an diesem Freitag. Gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten und danach folgt die Lebenszeit. Heute geht es um Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Ich weiß, wo deine Familie wohnt, so der Titel dieser Sendung. Ich mache jetzt Platz frei für Sören Brinkmann und Gäste. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.